ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Nun bin ich heute, Sarah, alleine hier, denn Thea ist schon wieder unterwegs. Wir haben ja die letzte Folgen zusammen in Spanien aufgenommen. Dann bin ich auf Fortbildung gegangen und Thea war eine Woche im Büro und ist jetzt schon wieder auf Dienstreise und hoffentlich gut angekommen in Südafrika. Deswegen, kleiner Spoiler auf nächste Woche, werden wir nächste Woche auch aufnehmen und hoffentlich können wir Thea aus Südafrika dazuschalten. Ja, heute geht es aber weder um Spanien noch um Südafrika und ich hoffe auch, dass ich auch so minimal an die WDR-5-Stimme von Thea herankomme. Mir wird es nicht ganz gelingen, aber ich werde jetzt auch nicht die ganze Stunde Gott sei Dank alleine durchreden, denn irgendwie ist auch komisch, ne? Ich sitze gerade ganz alleine in meinem Büro und spreche ins Mikrofon. Ja, ist ungewohnt. Ist auch schön, dass wir normalerweise Podcasts zu zweit hier machen. Heute bin ich alleine und ich darf euch ein kleines Intro einsprechen zu einer Folge, die jetzt gleich kommen wird, denn wir haben ein Interview aufgenommen mit Anne Dittmann. Das haben wir bereits im Januar aufgenommen. Anne ist Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin geworden mit ihrem Buch Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Und sie ist Journalistin und schreibt über familienpolitische Themen, unter anderem für Zeit Online, die Süddeutsche Zeitung und auch für die Brigitte. Und sie hat, da schließt sich der Kreis auch wieder zu unserer Arbeit, mit Anna Lisicki Hehn, Illustratorin der Alle Kinderbibeln, hat sie Freundschaftsbücher herausgegeben, meine Mini-Crew und meine Crew. Die Bücher kann ich euch wirklich auch von ganzem Herzen empfehlen. Wirklich diverse und achtsame Freundschaftsbücher für Kita und für Grundschulkinder. Ganz, ganz toll. Wir haben die selber zu Hause. Außerdem ist Anne auch bei Instagram zu finden und auch da lohnt es sich mal vorbeizuschauen. Und Anne lebt in Berlin und aufmerksame HörerInnen von euch wissen ja bereits, dass wir Anfang Januar diesen Jahres in Berlin waren und mehrere Leute dort getroffen haben und Stachel und Herz Interviews geführt haben. Und ich glaube, Anne ist jetzt das letzte Interview, was wir hier veröffentlichen. Heißt aber nicht, dass es inhaltlich irgendwie, dass es da inhaltlich eine Reihenfolge gab und das jetzt irgendwie das Interview ist, was wir noch in der Ecke haben oder so. Ganz im Gegenteil. Diese Folge ist einfach so stark und die hat mich selber so tief berührt. Wir haben mit ihr über ihr Buch gesprochen, Jungs von heute, Männer von morgen, was unsere Söhne für eine gleichberechtigte Zukunft von uns brauchen. Anne ist selber Mutter eines Sohnes und ich bin auch Mutter eines Sohnes und Thea ist auch Mutter eines Sohnes. Und das war einfach, ich kann mich noch dran erinnern, das war ein so tiefes Gespräch, wo ich selber so viel mitnehmen konnte. Und das hat mich so bewegt, dass ich mir von Julian habe die MP3 geben lassen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind im März. Und dann habe ich das Interview mit Anne schon mit meinem Mann im März gehört, weil ich mich unbedingt mit meinem Mann darüber austauschen wollte. Und von daher eine Folge, die ich jetzt schon zweimal selber gehört habe. Und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt, weil mir hat sie wirklich viel, viel bedeutet. Anne hat eine so klare, wissenschaftlich fundierte und liebevolle Art und Weise, auf das Thema zu schauen. Und das ist eine Mischung, die mich ja ganz besonders angesprochen hat, weil es ja auch eigentlich das ist, wie wir auch hier im Podcast Stachel und Herz an die Themen herangehen. Und jetzt würde ich sagen, habe ich alleine 4,5 Minuten geschafft, hier ins Mikrofon zu reden. Und wir gehen einfach rein in die Folge, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Gespräch und gute Erkenntnisse, ein weiches Herz und habt's fein mit Anne Dittmann, Thea und mir in Berlin. Ja, und da sind wir auch schon bei dir in Berlin, liebe Anne. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
Ja, danke schön für die Einladung.
Freue mich.
Ja, ich gucke gerade nochmal aus dem Fenster raus. Sind ja in diesem, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber Park Inn ganz oben, fast auf Höhe des Fernsehturms und haben eine eisige Aussicht über Berlin, das weiße Berlin gerade, ne?
Ja, wir sind bei dir in Berlin, aber nicht bei dir in Berlin, sondern in deiner Stadt.
Genau.
Aber du bist hier bei uns und wir haben eine tolle Aussicht.
Total.
Wir starten häufig mit einer Frage, die die meisten GästInnen am meisten herausfordert. Mhm. Mit drei Facts über dich, die wir nicht googeln können.
Endlich schlimm, dass das so herausfordert. Alles über mich steht im Internet.
Das sagen total oft Leute, dass sie sagen, die Fragen waren alle okay, musste ich mich jetzt nicht groß drauf vorbereiten, aber die drei Fun Facts oder die drei Facts, da musste ich jetzt echt überlegen.
Da sollte man dann vielleicht nochmal extra drüber nachdenken.
Musstest du nicht lange überlegen?
Ich habe überlegt, was jetzt hier relevant sein könnte. Ich habe ja so viel, was nichts zu googeln ist.
Du würdest erstaunt sein, wie irrelevant die Fun Facts meistens sind.
Das hat meistens nichts mit dem Thema zu tun.
Also ja, ich glaube auch. Also man kann sehr viel Irrelevantes teilen. Also zu mir, also was für mich jetzt gerade ganz wichtig in meinem Leben ist und was man nicht googeln kann, ich habe angefangen, berufsbegleitend noch einen Master draufzusetzen. Ich studiere jetzt gerade Medienpädagogik. Das kann man vielleicht dann in 3 Jahren googeln oder so, wenn ich dann beruflich was mitmache. Dann, was man auch nicht googeln kann, ich bin in der DDR geboren. Ich bin ja so ein Wendekind. Ich bin ja 1990 im Juli geboren, also gerade noch so DDR-Geburtsurkunde.
Also
bekommen.
Nach dem Mauerfall, aber vor der Wende noch.
Genau, also nee, ja,
also
genau.
Nach der Eröffnung und vor der Wiedervereinigung.
Ja, so. Und ich sage immer, ich bin DDR-sozialisiert, weil ich ja in der Marzahner Platte groß geworden bin und die Menschen haben sich ja nicht geändert. Also die erstmal haben sie sich ja nicht geändert, ne? Aber tatsächlich bin ich eigentlich auch in der DDR geboren. Was noch? Weil wir gerade über Muskeltraining gesprochen haben. Ich bin ja Fan von Langhanteltraining. Mhm. Also ich mache das total gerne.
Ich auch, im Kurs.
Nur im Kurs, weil ich brauche diesen Schwung, das Gemeinschaftliche, die Musik und das batzt dann so rein und so. Man fühlt sich dabei richtig stark. Also direkt beim Training fühle ich mich immer so am stärksten. Weil ich denke so, ich stemme Hanteln, egal was drauf ist. Ich stemme eine Hantel und dann denke ich immer, ich bin Hulk, ja.
Ach, witzig. Jetzt mache ich auch. Mir geht es auch ganz genauso dabei. Dass ich alleine würde ich gar nicht auf die Idee kommen, beziehungsweise ich würde nicht lange durchhalten alleine. Ich hätte dann.
Ist dann auch langweilig. Aber wenn so Musik dann, ne, es gibt ja einen Takt vor und die Person, die vorne steht, das anleitet ja auch. Und dann machst du einfach mit und lässt dich so mitziehen. Und das macht total Spaß.
Mir auch. Und ich bin immer fasziniert von den Fitnesstrainerinnen, bei denen ich das mache, weil die versprühen auch so ein Empowerment und so eine gute Laune und die geben dir echt das Gefühl, du bist Hulk. Ne?
Ja,
also,
total.
Das gefällt mir auch total.
Und es ist so wichtig, auch mal so Körper außerhalb von Instagram und Co. zu sehen. Meine Fitnesstrainerinnen, die sind ganz unterschiedlicher, in einer ganz unterschiedlichen körperlichen Form oder so. Ne? Also alle Formen sieht man da und die sind alle so stark. Und ob die jetzt nur einen ganz geringen Umfang haben oder mehr oder so, man merkt einfach, du kannst so oder so so viel Power haben. Und man sieht eben nicht nur diese alle einheitlich getonten Influencerinnen, so die dann das
total. So, ihre
Gewicht
auch schlimm. Ach toll, schöne Fun Facts. Facts.
Das waren jetzt 2, oder?
Nee. Waren das, oder?
DDR.
Studium, DDR, genau. Und Hulk.
Wenn ihr noch mehr willst,
jetzt,
dann.
Genau, das waren 3, vielen
kann
Dank.
Ich noch ein paar teilen.
Häufig, wenn es so um die Vorstellung geht, so Anne Dittmann, Autorin, Journalistin und so weiter, da geht man immer so über Berufsbezeichnungen, was ja auch so ein bisschen mit Status in der Gesellschaft zu tun hat und so weiter. Aber wenn du dich selbst vorstellen würdest und nicht über Berufsbezeichnungen, sondern über Beziehungen gehen würdest, wer bist du und wer ist auch dein Gegenüber, wenn du über Jungs schreibst?
Also wenn ich über Beziehungen gehen müsste, oh Gott, dann würden wir, glaube ich, hier ganz, ganz lange sitzen, weil ich stelle fest, dass ich so, so viele Menschen irgendwie so in meinem Leben versammle. Also manche nah, manche weiter weg. Manches sind so Bekanntschaften, manches sind beste Freundinnen. Ich bin ein Mensch, der irgendwie gar nicht so scheu hat, Kontakt aufzunehmen zu jemandem und irgendwie so ins Gespräch zu kommen. Und ich bin sehr geselliger Mensch. Ich glaube, wenn ich alt bin, lande ich auch mal in so einer Rentner-WG. Von daher Bekannte, Freundin, Mutter natürlich, ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, so mit der wichtigste. Bin sehr, sehr gerne Mama. Tochter, zum Glück auch noch Enkeltochter. Also ganz, ganz vielfältige Beziehungsrollen habe ich. Wer mein Gegenüber, wie meinst du das genau, wer mein Gegenüber beim Schreiben ist? Also an wen ich so denke, wenn ich schreibe?
Ja.
An Kinder vor allem. Also Eltern natürlich auch, aber wenn ich ein Buch schreibe, das habe ich auch bei meinem letzten Buch gemerkt, warum recherchiere ich mich eigentlich immer so halb zu Tode? Weil ich eine ganz dolle Verantwortung spüre Kindern gegenüber, weil Kinder sind ja abhängig von den Eltern und wenn ich irgendwie was Plakatives sage oder Kinder über einen Kamm schere oder so, auch wenn mir das in dem Moment nicht bewusst ist, aber sowas Allgemeingültiges schreibe und das wird dann einem Kind nicht gerecht und die Eltern wenden das dann an und sagen, das muss doch jetzt aber klappen, weil das habe ich doch in dem Buch gelesen.
Ja.
Dann kann das zu einer Situation führen, die für Kinder dann eben destruktiv ist. Ne? Mhm. Von daher recherchiere ich immer besonders viel, weil ich immer denke, ich will ja am Ende, dass es Kindern besser geht und nicht, dass irgendwie noch ein Druck mehr auf Eltern lastet und der irgendwie auf die Kinder übertragen wird. Von daher versuche ich dann immer an ganz vielfältige Kinder zu denken und ganz vielfältige Familiensituationen und Hintergründe und auch Situationen für die Eltern. Ja.
Das spürt man deinem letzten Buch auch ab. Darüber wollen wir heute reden. Jungs von heute, Männer von morgen. Ich habe das Buch letztes Jahr im Sommer gelesen. Ich war mit meinem Teenager-Patenkind zusammen im Urlaub. Und da hatte ich dann auch mal Zeit zum Lesen, weil mit Teenagern Urlaub machen ist anders als mit Kindern dann Urlaub zu machen.
Warst du nur mit dem im Urlaub quasi?
Ja, wir waren die hatte Konfirmation und dann waren wir quasi danach zusammen im Urlaub. Das war richtig schön, weil das nochmal so eine intensive Zeit war und so. Und gleichzeitig bin ich auch dazu gekommen, ich hatte dein Buch dann dabei, das zu lesen und das war irgendwie auch so schön, weil ich ein bisschen mehr Ruhe hatte und auch Abstand so von meinen Kindern dann auch hatte und das mit so mit Abstand irgendwie auch lesen konnte. Es war irgendwie auch ein sehr stimmiges und schönes Setting und ich habe mich so sehr über dieses Buch gefreut, weil ich selber Mama von einem Jungen bin und merke, wie früh, ich bin ja auch Mama von einer Tochter und sehe halt auch, beobachte jetzt eher, also es ist ja nur meine Perspektive, es ist ja nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert und also ich habe dazu jetzt auch nicht so viel recherchiert, so wie du das für dein Buch gemacht hast, aber an dem, wie meine Kinder unterschiedlich sozialisiert werden, war das Buch einfach so. Also ich habe mich an vielen Stellen so wiedergefunden und gleichzeitig war das auch irgendwie erleichternd an manchen Stellen auch zu lesen, okay, es geht nicht nur mir so, es gibt dazu auch Forschung, es gibt dazu Statistiken und auch wie du das Buch geschrieben hast. Ich habe mich so auch angenommen gefühlt, weil das ist ja alles nicht so, in der Theorie wirkt manchmal manches einfacher und du hast die Praxis auch mit dazu genommen. So, das fand ich einfach genial an diesem Buch und auch, dass es zwischendurch so Kästchen gibt, wo nochmal was zusammengefasst wird, beziehungsweise wo dann die To-Dos stehen sozusagen, die man so aus dem Kapitel so mitnehmen kann und so. Also das ist einfach, du merkst, ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Buch und
das
hat sehr, sehr viel mit mir gemacht und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute auch darüber sprechen. Jetzt habe ich so viel mit meiner ersten Begegnung mit diesem Buch erzählt, aber wie war das denn für dich? Wo war für dich der Moment, wo du gesagt hast, das ist das Thema meines nächsten Buches?
Ich glaube, es war nicht der eine Moment, wo ich dachte, so Bartz, das ist es, darüber schreibe ich, aber es war so ein längeres drüber nachdenken, aus eigener Erfahrung auch, dass ich gemerkt habe, da, wenn ich meinen Sohn erziehe, also über all die Jahre, das ist ja jetzt schon über ein Jahrzehnt, in dem ich einen Sohn erziehe, dass ich gemerkt habe, da sitzt mir so eine Angst im Nacken, dass er irgendwie so werden könnte wie einer von den Typen, die man halt nicht so sympathisch findet. Und dass ich aber einen Erziehungsansatz habe, der sehr bedürfnisorientiert und demokratisch ist. Und dass diese Angst im Nacken die Feministin in mir, die ja auch Dinge sieht und beurteilt und aus einer feministischen Perspektive, und auf der anderen Seite die Mutter in mir, die meinem Sohn alles gönnt, fürsorglich ist, ihm auch das Brot schmiert oder ein Glas Wasser bringt und er klar bleibt sitzen und so weiter, dass die kollidieren miteinander, dass sie streiten. Und wenn die Feministin in mir dann manchmal so Überhand genommen hat und dann gesagt hat, wenn du jetzt die Wäsche nicht aufhängst, dann wirst du irgendwie mal so ein Macho oder dass ich gemerkt habe, so, das passt ja gar nicht zu meinem Erziehungsstil. Und auch mein Sohn war so, Mama, was ist jetzt los? So,
also irgendwie. Wer ist denn da in meiner Mama jetzt?
So, ja, genau. Du bist irgendwie, so bist du doch gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, so, irgendwie müssen diese beiden doch so sich vereinen können. Mhm. Also es kann ja nicht sein, dass ich mal so bin und mit beiden nicht zufrieden. Und dann gab es einen Moment auch, wo ich gemerkt habe, auf Instagram, da so waren irgendwie, war das zweite Reel, das ich gesehen habe, von einer Feministin aus meiner Bubble, also es war noch eine andere Feministin, es waren verschiedene Mütter oder auch Frauen aus meiner Bubble, die dann über Jungerziehung gesprochen haben und gesagt haben, ja, die müssen jetzt halt mal zurückstecken und jetzt ist der Feminismus da und zack und so ist es jetzt und ja, da müssen die sich jetzt mal, müssen sie halt mal sehen, wie es ist, sich hinten anzustellen und so. Und ich fand irgendwie, das ist es nicht. Das ist nicht, das kann auch nicht der Weg sein. Mhm. So nehmen wir doch Jungen nicht mit, sondern so sorgen wir doch dafür, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr auf Feminismus haben. Weil was haben die denn davon? So, und dann habe ich gemerkt, okay, es treibt nicht nur mich um und ist irgendwie so ein ständiger Balanceakt und hin und her und man weiß nicht genau, was ist der richtige Weg, sondern es geht auch anderen so, dass die irgendwie sich fragen, wie können wir denn ja jetzt Jungen erziehen nach all dem, was wir wissen. Und dann habe ich mit meiner Lektorin von Kösel gesprochen und die war auch gleich begeistert. Und dann ging es los. Und ich wusste noch gar nicht so viel. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt die Weisheit irgendwie mit einem Löffel gegessen oder ne? Also aus meiner Mutterschaft heraus schon ganz viel so geschöpft und dann losgeschrieben, sondern ich habe auch noch mal ganz, ganz viel recherchiert. Also ich bin wirklich ganz tief eingestiegen in die Männlichkeitsforschung und habe ganz viel gelernt und ich glaube auch, sonst würde ich kein Buch schreiben. Ich muss immer ganz viel lernen, während ich auch ein Buch schreibe.
Ja.
Das ja, reizt mich.
Ja, das merkt man auch, dass du da nicht nur aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung und Perspektive schreibst, sondern dass du auch wirklich da diese journalistische Arbeit auch reingesteckt hast. Aber um nochmal auf den Alltag und die Realität einzugehen, die du auch erwähnt hast, du bist ja dann auch viel auf Lesungen und triffst ja dann auch viele wahrscheinlich eher Erwachsene, die Jungs erziehen oder die mit Jungs zu tun haben. Wo würdest du denn sagen, da brennt's gerade am heftigsten? Also ob das jetzt mit Eltern ist oder ob es in der Schule ist, in Umfeld, wo Jungs sich aufhalten, also wo Jungs auch eine bedeutende Rolle haben, wo würdest du sagen, da, das ist jetzt gerade das Dringendste oder das, ja, das wo es brennt?
Also es brennt überall da, wo sich Jungen aufhalten. Und das größte Thema ist, dass sie Orientierung suchen und dass Jungen merken, auch zunehmend, dass widersprüchliche Erwartungen an sie herangetragen werden. Einerseits sollen sie immer noch stark sein und Muskeln aufbauen als Teenager und unverwundbar sein und das juckt sie sowieso alles nicht, also sie dürfen auch nicht weinen und so. Und auf der anderen Seite gibt es die gegenteiligen Erwartungen, die sagen, hey, du sollst dich auch mit Themen rund um Weiblichkeit beschäftigen, du sollst auch deine Gefühle zeigen. Hm. Und sie wissen nicht, und wir, ich meine, Frauen kennen das ja. Ne? Also wir haben ja auch all diese gegenteiligen Erwartungen, bloß eben schon früher erfahren aufgrund der feministischen Wellen, aufgrund dessen, dass wir verschiedene Rollen eben auch schon ausbilden konnten und uns erkämpfen konnten. Wir kennen das ja. Also man soll Mutter sein und da sein fürs Kind. Man soll aber auch arbeiten gehen und sich nicht selbst aufgeben. Also genau das erfahren Jungen jetzt auch schon von klein an. Und die suchen eine Orientierung. Die fragen sich selber genauso wie ich als Mutter, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg? Wie verbinde ich denn diese beiden Dinge? Fragen die sich ja auch, was passt jetzt eigentlich am besten? Und ich sehe auf Lesungen und in Gesprächen vor allem, dass Eltern Schwierigkeiten haben, ihre Projektion noch ein bisschen so zurückzuhalten wieder. Also, dass sie Schwierigkeiten haben, dass sie eben, ja, die Vorurteile sind da. Wir haben gelernt, wir sind damit aufgewachsen. Wie sind Jungen? Wie sind Männer? Und das zurückzuhalten und einmal wirklich zuzuhören und den Raum offen zu lassen und zu sagen, wie geht's dir eigentlich wirklich? Was denkst du eigentlich über diese Dinge und jene Dinge? Und warum bist du jetzt gerade wütend? Warum schlägst du? Wie können wir einen anderen Weg finden? Also diese Offenheit, damit kämpfen, glaube ich, gerade auch viele Erwachsene. Mhm. Also nicht nur Eltern, sondern auch Lehrende in der Schule, die auch immer noch denken, naja, Mädchen kann man mal kurz im Klassenraum allein lassen, bei Jungs überhaupt nicht, das geht nicht. Und auf Toilette schicken allein, ihr kommt ja nicht wieder, ihr macht ja nur Mist. Und die Jungen spüren auch das. Also das ist auch ein Teil von meiner Recherche gewesen, das mich wirklich sehr auch berührt hat. Ich habe die Eltern auf Instagram gefragt, dass sie mit ihren Kindern bitte einmal sprechen sollen, was wäre der Vorteil daran, ein Mädchen zu sein? Und ganz viele Jungen haben gesagt, ich würde in der Schule von den Lehrenden besser behandelt werden. Hm. So, und das muss man sich dann auch mal so zu Herzen nehmen, nicht nur als Eltern, sondern vor allem dann auch als PädagogInnen, dass man dann auch nochmal überlegt, okay, wie kann ich Jungen offener begegnen?
Hm. Ach, interessant. Das frage ich mein Kind jetzt auch zu Hause.
Ja.
Ist echt interessant. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dem Buch. Wenn du jetzt das Buch in einem, sagen wir mal, in einem Instagram-Reel vorstellen würdest, 90 Sekunden, was würdest du sagen, worum geht es?
Oh Gott, 90 Sekunden.
Wir stellen jetzt keinen Timer.
Also worum geht's? Ich glaube, dass das Buch ein Türöffner ist, durch all unsere, also dass es so ein bisschen hilft, unsere Vorurteile gegenüber Jungen aufzubrechen. Also wenn man denkt, so Jungen sind ja eh laut, die sind stürmisch oder Jungen sind nur dann richtige Jungen, wenn sie stark sind, wenn sie nicht weinen. Dass das Buch so als Türöffner fungiert und man sehen kann, was steckt eigentlich hinter meinen Vorurteilen? Also warum sind die da? Wie ist das in der Geschichte entstanden? Und was macht es eigentlich mit unseren Söhnen? Nämlich dieses, die sollen stark sein, wirkt ja eigentlich auf das Gegenteil ein, dass sie schwach sind, dass sie in Krisenzeiten eben nicht resilient sind, sondern eher zu Suiziden neigen, dass sie eher denken, sie müssten alleine die Sachen lösen, können sich nicht ihren Freunden anvertrauen, dass sie dadurch eher zu Drogen, Alkohol greifen, eher Autounfälle haben, häufiger an Badeunfällen sterben, dass sie ihren eigenen Körper häufiger riskieren. Das heißt, wir reden Jungs ein und sagen, du musst stark sein, halt dich zurück, hör auf zu weinen, und wir machen sie damit schwach. Wir machen sie damit weniger resilient in Krisenzeiten. Und dieses Buch zeigt auch, wie es Jungen damit geht, dass sie immer wieder solche Dinge hören. Und zeigt, wie wir sie damit verletzen und unter was für einen Druck Jungen geraten dadurch. Und wo sie auch weniger leistungsstark werden, zum Beispiel auch in der Schule. Und dass sie eben ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene Identität nicht richtig entfalten können. Also diese Männlichkeitsnormen, die wir Jungen auferlegen, die schwächen sie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, schränken sie ein, binden sie in ein enges Korsett und führen eben auch ja nachweislich dazu, dass sie weniger erfolgreich sind im Leben. Mhm. Auch in der Liebe, aber auch im Beruf. Ja.
Du hast jetzt schon einige dieser Mythen genannt, ne? Jungs sind halt so. Auch so dieses, was ja auch häufig auch so genutzt wird, um bestimmtes Verhalten zu rechtfertigen. Ne? Dieses Boys will be Boys. Jungs können halt nicht anders, weil sie sind von Natur aus so. Was würdest du sagen, sind da so die häufigsten, hast du jetzt schon genannt, aber was würdest du da auch entgegnen? Also was hat da auch deine Forschung auch ergeben, dass das tatsächlich einfach nicht stimmt oder dass das Mythen sind, die man so überliefert bekommt oder die man die so gängig sind und herhalten müssen, und was kann man dem dann auch entgegensetzen?
Ich versuche da Wissenschaft entgegenzusetzen und eben das, was man tatsächlich weiß und was auch überprüfbar ist. Und da mein Buch widerlegt ja ganz viele Vorurteile. Um jetzt eins zu nennen, was irgendwie so ganz gängig auch immer wieder ist, naja, irgendwo muss ja ein Unterschied zwischen Jungen und Mädchen sein, weil das Testosteron. Und da müssen wir drüber reden, weil zum Beispiel, wenn Jungen im Grundschulalter mit 6, 7, 8 Jahren oder so rumpesen und rumrennen und man sagt, ja, man kann die nicht allein zu Hause lassen, die nehmen einem das Haus auseinander und die machen immer Unfug, die müssen raus, die müssen Action und so. Und man sagt, das liegt halt am Testosteron, die sind halt aktiver, die sind ja auch aggressiver dadurch. Also das sind die Vorurteile. Da muss ich sagen, das stimmt halt einfach nicht. Das kann man ganz einfach nachlesen. Leider wird das Vorurteil oder beziehungsweise diese Behauptung, Testosteron würde auch einschießen, auch ein interessantes Wort, das man da benutzt, einschießen. Eigentlich steigt einfach nur ein Hormonlevel, aber es schießt ein, das Testosteron, in der Wackelzahnpubertät. Das heißt so im frühen Grundschulalter. Und das behaupten leider auch noch einige Ratgeber, aber die Literatur und auch, ich habe zum Beispiel mit einem Kinderarzt darüber gesprochen, die sagt, das stimmt nicht. Also wenn Testosteron in Anführungsstrichen einschießen würde im Alter von 6, 7, 8 Jahren, dann hat das Kind ein gesundheitliches Problem, dann sollte man zum Arzt gehen, denn da dürfte noch kein Testosteron-Level ansteigen. Testosteron, was macht das eigentlich überhaupt? Also da müssen wir auch mal drüber reden. Der Testosteron-Level steigt an, wenn das Kind quasi Hoden und Penis ausbildet. Dann geht er aber wieder runter und es gibt keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Dann erst in der Pubertät steigt das Testosteron-Level an tatsächlich. Aber werden die Jungen deswegen gleich aggressiver? Nicht unbedingt. Also was wissen wir denn über Testosteron? Und da gibt es ganz viele Untersuchungen mittlerweile, die, ich habe lange mich in Testosteron eingelesen und festgestellt, wir wissen gar nicht so viel über Testosteron. Da wird immer noch geforscht, was, zu welchem Verhalten führt das eigentlich. Und da gab es eine interessante Studie zum Beispiel 2023, meine ich, an der Uni Hamburg. Und da haben sie Fußballfans genommen und mit denen Spiele gespielt und haben festgestellt, dass diejenigen Fußballfans mit einem hohen Testosteron-Level tatsächlich weniger egoistisch gespielt haben und mehr kooperiert haben. Und die These der Studienleiterin war dann, vielleicht führt ein hoher Testosteron-Level eher zu einem Verhalten, das das eigene Image fördert. Das heißt, kontextbezogen schaut der Mensch halt, was tut meinem Image gerade gut in der Gruppe? Aha, kooperatives Verhalten, dann verhalte ich mich auch so. Das heißt, es ist eher ein statusrelevantes Hormon. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass Männer sich eher aggressiv verhalten und wir das dem Testosteron zuschieben? Dann müssen wir sagen, okay, vielleicht erhöht Aggression den Status. Also ist das so, dass wir gewalttätige Männer vielleicht besser finden? Dann haben wir ein Problem mit der Gesellschaft. Aber es ist eigentlich nicht das Testosteron, das hier das Problem darstellt. Und dann eben auch noch um das nochmal so zu relativieren, wir können nicht einfach Testosteron-Level zwischen Männern und Frauen vergleichen. Also man, dass man sagt, okay, Männer haben halt mehr, 10-mal mehr Testosteron und deswegen verhalten sie sich auf eine bestimmte Art und Weise, sondern man muss das Testosteron immer in Relation zum Gesamthormonlevel betrachten. Das heißt, wenn Frauen weniger haben, dann muss man auch immer gucken, wie ist denn generell sind die anderen Hormone, der andere Hormonstatus. Ne? Das heißt, Frauen können sich genauso, also können genauso einen erhöhten Testosteronlevel haben, auf in ihrer Relation betrachtet und können sich dann auch entsprechend vielleicht statusrelevant mehr verhalten. Das ist so, das sind so ein paar Ansätze so zu Testosteron, was viele Menschen eben nicht wissen. Es gibt auch Väter, die einen sehr niedrigen Testosteronlevel haben, wo man feststellt, sich zu kümmern und zu kuscheln und mit einem Baby im Arm da zu liegen, das scheint den Testosteronlevel, das Testosteronlevel zu senken. Das heißt,
bei den Männern oder bei den Babys?
Nee, bei den Männern, bei den Vätern. Das heißt, wir müssen auch, also ne, die nicht nur die Hormone beeinflussen das Verhalten, sondern auch die Umwelt und was man tut, das eigene Verhalten, beeinflusst auch den Hormonstatus.
Und wenn ich mir jetzt Kindergeburtstage angucke, im Grundschulalter, Mädchenkindergeburtstage und Jungskindergeburtstage. Ich habe darüber keine Statistik, das beruht so auf Beobachtungen.
Ja.
Dann sind so Jungs auf einem Haufen doch auch wilder, sag ich mal, als Mädels. Woran würdest du sagen, liegt das? Liegt das dann schon im Grundschulalter auch an Rollenbildern?
Absolut. Absolut. Das ist Sozialisierung. Also das kann man, das ist einfach nicht möglich, das irgendwie einer Körperlichkeit zuzuschreiben. Da gibt es auch ein tolles Buch von Lise Elliott. Das ist eine Neurowissenschaftlerin und die hat auch Mädchen und Jungen verglichen und auch die Gehirne verglichen. Und sie sagt letztendlich, es gibt mehr Unterschiede, also wir finden wirklich größere Unterschiede bei den Gehirnen zwischen Jungen, wenn man die miteinander vergleicht, als würde man Gehirne zwischen Jungen und Mädchen einfach nur vergleichen. Und diese Unterschiede, die man findet, die sind so gering, dass sie einfach kaum beobachtbar wären an sich. Und von daher ist das, also muss man das der Sozialisierung zuschreiben. Jungen werden halt weniger angeleitet, sich auch mal ruhig zu verhalten, sich hinzusetzen, zu malen, zu basteln. Die Malhefte, die wir sehen, gibt es einfach viel mehr Glitzer-Pink-Mädchen-Malhefte dann in den pinken Regalen. Also Gender-Marketing spreche ich jetzt an. Ne? Natürlich kann ein Junge auch ein glitzerpinkes Malbuch anmalen. Aber das Gender-Marketing ist so stark in den ganzen Spielzeugläden. Also es gibt die zwei Regalreihen, ne? Dann, wo man einfach die Puppen sieht und alles ist pink und Gebastel und Armbänder und so weiter. Und dann gibt es zwei andere Regale, wo irgendwie die ganzen Autos und Dinosaurier und die sind eher dunkel, so diese Regalreihen. Da wird halt schon direkt klar gemacht, wer wohin gehört, also wer durch welche Reihe gehen soll. Und Jungen lernen auch schon sehr, sehr früh im Kindergarten. Also zum Beispiel mein Sohn kam mit 3 Jahren, glaube ich, nach Hause und hat gesagt, ja, Rosa und Silber sind für Mädchen und alles andere für Jungen. Und da mussten wir halt auch erstmal mit einer sprechen und meinte, ist das nicht ein bisschen unfair? Oh Gott, und ich habe nicht viel Rosa und Silber, muss ich jetzt meinen ganzen Kleiderschrank wegwerfen? So. Das hat auch 2, 3 Gespräche gedauert, bis er dann davon loslassen konnte. Und auch zu sagen, stell mal vor, dein Rucksack ist rosa. Er hatte so einen Vogelrucksack und es ist doch voll unfair, wenn du den jetzt nicht mehr benutzen darfst und so, ne? Also auch für die eigene Ungerechtigkeit daran appellieren, ne? Also aber was ich meine ist, sie merken schon so vom ersten Strampler an nach der Geburt, also lernen sie schon diese Farbcodes. Okay, rosa ist für Mädchen, dann soll ich wohl dahin gehen. Und das findet aber unbewusst statt. Und da, wo rosa ist, da darf ich nicht hingehen. Also das ist quasi der Appell dann für Jungen. Da darf ich nicht hingehen, denn sonst bin ich ja ein Mädchen. Und während Mädchen sich tatsächlich, also aufgrund der feministischen Wellen, schon so ein bisschen, beziehungsweise ihre Vorfahren erkämpft haben, dass für Mädchen quasi alles möglich ist. So, also was jetzt so Spielzeug und Gender-Marketing angeht, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Mädchen das Fahrrad vom Bruder übernimmt und das ist blau.
Mhm. Ja. Also Frauen dürfen auch Hosen tragen, aber Männer dürfen nicht auch Röcke tragen.
Und
oder Jungs und Mädchen.
Absolut, ne? Und das da sehen wir halt auch das Machtgefälle, dass Weiblichkeit eben unter Männlichkeit verortet wird, während Mädchen quasi nach oben hin aufsteigen können, also im Status auch männlich assoziierte Dinge tun können oder auch kaufen können, ist es für Jungen eben ja ein Statusverlust, wenn sie Richtung Weiblichkeit gehen und dann das rosa Fahrrad von der großen Schwester übernehmen.
Mhm. Ja. Wo du gerade nochmal von der Sozialisation sprachst, musste ich daran denken, ich habe bei den Bundesjugendspielen in der Grundschule mitgeholfen. Ich finde das ganze Konzept rund um Bundesjugendspiele sehe ich sehr kritisch. Und gerade da melde ich mich dann als freiwillige Mutter, die hilft, um das so ein bisschen auch mal zu beobachten.
Mhm.
Jedenfalls war das interessant. Wir waren an der Ballwurfstation und zuerst haben die Mädchen geworfen und wir standen, ich kann jetzt nicht mehr genau die Meterzahl sagen, so 7 Meter oder so, um die Bälle einzusammeln und dann wieder zurückzugeben. Und dann waren die Mädchen fertig und dann sagte man uns, jetzt kommen die Jungs, dann müsst ihr 2 Meter weiter nach hinten.
Ja.
Und interessant war, da waren so OberstufenschülerInnen von einer Sportschule irgendwie dann dabei, die das öfter so machen. Und dann habe ich die so gefragt und habe gesagt, aber das sind doch Kinder.
Ja.
Haben Jungs mit 8 Jahren schon so viel mehr Armmuskulatur als Mädchen, dass die 2 Meter weiterwerfen oder woran liegt das? Und die sagte dann, nee, das liegt daran, dass Jungs so sehr den sozialen Druck haben und dadurch viel mehr auf ihre Technik, weil Werfen ist Technik. Und die achten so viel mehr auf ihre Technik beim Werfen. Mädchen machen sehr, komm, dann werfe ich halt den Ball. Und Jungs haben aber schon so einen Druck, dass sie die Technik so verbissen dann auch teilweise ausführen müssen, um weiterzukommen, weil auch so der Competition-Drang dann auch so größer ist.
Mhm.
Und das fand ich auch schon, da musste ich gerade so dran denken, als du das gesagt hast mit der Sozialisation, weil das war so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also,
ja.
Ne?
Ja, ich denke auch, dass die öfter werfen, also da, weil sie ja eher nach draußen geschickt werden und dann ist das auch einfach eine Übungssache, ne? Genauso wie man dann irgendwie auch die Schrift, das also bei der Schrift sieht, ne, dass Mädchen sehr geschwungen oft schreiben und sehr eine schöne Handschrift haben und dann gute Noten darin bekommen und bei Jungs ist es dann eher so krakeliger. Und da kann man auch sagen, naja, die haben ja auch schon jahrelange Malerfahrung, ne? Also die haben da Kompetenzen entwickelt. Und da habe ich eben auch mit dem Kinderarzt Vitor Gacino gesprochen. Und der hat gesagt, er sieht das bei den U-Untersuchungen vor der Einschulung, dass er bei den Jungen dann ganz oft sagen muss, das muss geübt werden, weil letztendlich geht es. Was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt auch nochmal über Krisen sprechen und Resilienz und so, es geht ganz oft darum, dass wir dafür sorgen müssen, dass unsere Söhne die Übergangszeiten von einer Lebensphase in die andere gut überstehen. Und das scheitert dann schon beim ersten Mal, oder das erste Mal, wo es scheitert, ist eben der Übergang von der Kita in die Grundschule. Weil Jungen eben nicht gelernt haben, ruhig da zu sitzen, zuzuhören, zu schreiben, die Stifthaltung, Kreise zu malen und so weiter. Und da ist schon ihre erste Krise vorprogrammiert. Die kommen in die Schule und die haben schon direkt keinen Bock mehr, weil sie merken, hier werden Kompetenzen verlangt, auf die wurde ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich wurde rausgeschickt, ich bin gut im Sport. Aber all die anderen Dinge, in Mathe können sie gut rechnen, aber es zählt ja, Schule braucht ja so viele andere Kompetenzen noch. Und sie merken, ich wurde nicht gut hier vorbereitet, beziehungsweise werden sie es auf sich selbst zurückführen und sagen, ich bin dumm, ich kann das nicht, ich bin einfach nicht gut in der Schule, ist nicht mein Ding. Aber letztendlich ist es, ja, sie haben die Kompetenzen nicht erlernen dürfen. aufgrund von eben Männlichkeitsnormen. Und da sagt Vito Gacchino, ja, schickt sie raus, aber lasst sie vorher den Flieger basteln aus Papier. Und dann sollen sie den draußen starten lassen. Und wenn sie draußen waren, dann holt sie irgendwann wieder rein und dann dürfen sie sich hinsetzen und mal ein bisschen malen. Und auch einfach nicht dann direkt, jetzt mal eine Sonne, jetzt mal ein Haus, das ist überfordernd, sondern krakelt erstmal rum, probiert aus, schaut, wie der Stift sich anfühlt und so weiter. Ne? Also, dass sie wirklich dieses Gefühl auch und diese Kompetenzen erlernen.
Aber ist es nur Sozialisation und Rollenbilder? Beziehungsweise, also was bringen Jungs schon mit und was leben wir ihnen vor?
Also es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass Jungen irgendwas anderes mitbringen, mhm, das wir ihnen nicht beibringen könnten oder dass sie irgendwie anders wären als Mädchen. Mhm. Und da möchte ich auch nochmal auf das Gehirn zurückführen. Ne? Also es gibt mehr Unterschiede im Gehirn zwischen Jungen als zwischen Jungen und Mädchen. Mhm. Das heißt, es ist alles eine Frage von, ich muss letztendlich mein Kind, auch meinen Sohn, individuell betrachten und begleiten und dafür sorgen, dass er möglichst viele Kompetenzen ausbilden kann. Und wir sehen zum Beispiel auch in der Forschung mit hochbegabten Kindern, die auch sehr erfolgreich in der Schule sind. Und wir haben jetzt gerade, habe ich das auch wieder, dieses Thema in den Medien gesehen, Menschen, die später sehr erfolgreich sind, das sind nicht unbedingt die Hochbegabten, die dann in einem Fach ganz speziell ausgebildet wurden und trainiert wurden, die sind oft nicht resilient in Krisenzeiten, weil sie eben nicht agil sind, nicht agil agieren können, ne? Sondern die können dann nur diese eine Sache.
Die sind dann fixiert auf.
Genau. Und die Menschen, die sehr erfolgreich sind im Leben und die Kinder, die auch sehr erfolgreich in der Schule sind, die haben sowohl weiblich als auch männlich assoziierte Kompetenzen ausbilden können. Das heißt, immer mehr dazugeben als Elternteil, immer wieder anregen, kommen und jetzt probier mal das andere. Also wirklich so viele Kompetenzen wie möglich und aufhören mit, das macht ein Junge nicht oder das macht ein Mädchen nicht, sondern einfach wirklich dazugeben und so viele Zutaten wie möglich. Wir wollen ja auch nicht nur mit ein, zwei Zutaten kochen, ne?
Ja, ja, genau. Und ich finde, das merkt man ja auch bei Kindern, dass sie einfach auch sehr vielseitig interessiert sind in der Regel. Ne?
Total.
Also die haben ja dann auch Bock, neue Sachen auszuprobieren und mal was anderes zu machen, als das, was sie eh schon
die
so
sind
zur Verfügung haben.
So neugierig
haben.
Ja. Von Grund auf. Ne? Mhm. Ja.
Du sprachst gerade auch darüber, dass Jungs ja auch eine harte Schale, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben müssen, so alte Mythen, ne? Irgendwie stark sein, ein Coolness-Panzer oder so, ne? Und demgegenüber steht dann ja auch das Gefühle zeigen, weinen, davon sprachst du gerade und so. Und tatsächlich, und du hattest auch so ein Beispiel in deinem Buch, worüber du geschrieben hast, wo ich auch viel so, ja, mitfühlen konnte. Wenn Jungs dann eher Gefühle zeigen und auch zarter sind und nicht so cool sind, beziehungsweise nicht so einen harten Panzer haben und dann erleben sie ja in ihrer Peer Group auch, dass das eigentlich nicht erwünscht ist. Mhm. Was würdest du da so raten, Eltern, die so sagen, naja, mein Sohn, der ist vielleicht auch emotionsvoller, der kann, ne, der ist auch weicher und eigentlich finde ich das total schön. Aber der geht in seine Peer Group und da ist es nicht so erwünscht. Und dann lernt er vielleicht auch, und darüber schreibst du auch an einer Stelle, dass es eigentlich angesehener ist, einen Panzer zu haben und cooler zu sein und härter zu sein. Was würdest du darauf dann Eltern raten?
Ja, also ich würde denen sagen, dass sie sehr, sehr schlaue Jungs haben, weil die können sich anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten, ne? Und also das ist ja das Ding. Wir dürfen nicht schon wieder denken, dass wir alles besser wüssten, ne? Also nicht von der, du musst stark sein zu, du musst immer weich sein. Also unsere Kinder sind sehr kompetent. Und die checken genau, zu Hause, da lerne ich diese Werte und in der Schule, da gelten so ein paar andere Regeln. Und das ist sehr, sehr schlau, wenn man das bemerkt. Und das ist sehr, sehr schlau, wenn man darauf auch reagieren kann. Ne? Und das meine ich auch mit, wir dürfen jetzt irgendwie nicht alle weiblich assoziierten Eigenschaften über unsere Jungs stülpen und alles andere wird dann wieder unterdrückt. Also wir dürfen nicht noch mehr Druck eben auch dann halt von der anderen Seite aus auf unsere Söhne ausüben. Das heißt, wenn wir merken, unsere Söhne sind ein bisschen anders, wenn sie mit ihren Kumpels losziehen, und wir merken, die tun niemandem weh damit, sondern die sind einfach nur krass coole Buddies und haben da ihre Codes, dann lassen wir sie. Also dann ist das auch genau richtig so, denn letztendlich geht es immer darum, für Kinder, aber genauso wie für Erwachsene, wir wollen möglichst handlungsfähig sein. Wir wollen in verschiedenen Kontexten handlungsfähig sein. Das heißt, also Handlungsfähigkeit ausgerichtet auch an unserem Selbstwert, an der sozialen Anerkennung und an der Selbstwirksamkeit. Also wir wollen, wir haben gewisse Ziele und Wünsche und wir wollen die auch erreichen und wir müssen natürlich auch gleichzeitig schauen, was ist hier der soziale Kontext und mit welchen Regeln kann ich dann meine Ziele und Wünsche erreichen. Und für Kinder sind Freundschaften unglaublich wichtig. Und die haben auch ganz unterschiedliche Freundschaften und manche sind uns vielleicht nicht auf den ersten Blick sympathisch, aber dann ist es unsere Aufgabe, auch die Freunde quasi genauer mal zu betrachten und nicht sofort zu verurteilen und zu sagen, oh, der tut dir aber nicht gut, der ist ein schlechter Einfluss, kannst du bitte nicht, den will ich auch nicht zu Hause haben, sondern dass der Trick ist, dass uns die Menschen, die wir näher kennen, dass die uns auch immer sympathischer werden. Das heißt, dass wir den coolen Typen, den coolen, harten Jungen dann auch, der neue Freund von unserem Sohn ist, dass wir den auch mal fragen, so, hey, was machen deine Eltern, wo wohnst du, wie bist du aufgewachsen, was gilt bei dir zu Hause? Kann ja auch sein, dass er genau diese Regeln zu Hause erlernt hat und das ist nicht seine Schuld. Und die Eltern wissen das vielleicht auch nicht anders und die wurden vielleicht auch so erzogen. Und dann müssen wir nicht das dann so verurteilen. Weil wir, das ist ja auch ein Privileg, dass man sich dann, dass man die Zeit hat und auch sich Bücher kaufen kann und sich dann weiterbilden kann und so weiter. Und da muss man, glaube ich, auch in verschiedene Richtungen, Klassismus kritisch sein und so weiter. Die Freunde kennenlernen, nicht verurteilen, unseren Söhnen applaudieren, dass sie so flexibel agieren können.
Ja, also es bringt mich auch zu einem Thema, was mich auch als Mutter eines Sohnes, der jetzt auch schon langsam auch online unterwegs ist, echt umtreibt. Und das ist diese Alpha-Male-Kultur. Und gerade online, also ich meine, wir sind Podcasterinnen, aber ich denke da vor allem auch an so Podcast-Bros, an Influencer wie Andrew Tate. Jordan Peterson ist jetzt vielleicht nicht für ganz junge, aber definitiv auch für junge Männer ein großer Einfluss und wie sie alle heißen, die ja auch sehr starre Genderrollen propagieren. Und auch, das ist ja auch eine Reaktion darauf, dass die eben sagen, wir wollen Frauen, die eben zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, kochen, putzen. Frauen wie früher eben. Mhm. Ne? Also Frauen unserer Muttergeneration oder unserer Großmuttergeneration. Das ist ja auch eine Reaktion darauf, dass Frauen halt heutzutage eben nicht mehr gezwungen sind, zu heiraten oder Kinder zu bekommen, sondern da auch mehr Freiheiten haben. Und der Mann, dem jetzt plötzlich diese Rolle als Provider, als Ernährer, als derjenige, der sozusagen das Sagen hat und die Familie ernährt, dass diese Rolle plötzlich weg ist und sich Männer plötzlich fragen müssen, okay, wofür bin ich dann noch da und warum, was ist dann noch meine Funktion überhaupt, wenn ich nicht der Ernährer bin und nicht mehr der Ernährer sein muss. Und daraus ist definitiv auch so diese extreme Bewegung von den Alpha Bros entstanden, die sagen, Nein, Männer haben so und so zu sein und Frauen haben so und so zu sein. Mhm. Und also einfach auch so eine extrem reaktionäre, sehr leichte Lösungen, ganz klar, papp. Mhm. Da kann man auch nicht von abweichen. Da ist auch null Grauzone irgendwie. Ne? Das ist alles sehr binär, alles schwarz-weiß. Sehr schwarz-weiß und starr. Und das sind... Klar, das ist, es sind jetzt sehr extreme Beispiele, aber es gibt ja auch Abstufungen. Es gibt ja auch Einflüsse, die dann eher subtiler vorgehen, aber trotzdem auch so eine Message mitbringen. Und wir haben ja jetzt auch schon so viel darüber gesprochen, wie extrem wichtig und wie extrem prägend Rollenbilder sind und das, was, was den Jungs oder was den Kids vorgelebt wird. Aber welche Rollenbilder beziehungsweise, ich sage jetzt mal ganz plakativ, welches Gegenbild zu Andrew Tate hilft den Jungs wirklich?
Also erstmal würde ich gar nicht so Bild und Gegenbild aufmachen, sondern ich würde, also ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn von Anfang an immer über so politische Entwicklungen oder irgendwelche Influencer oder alles, was so in den Medien aufkam und Musik und so weiter, was er mitbekommen hat, gesprochen und gesagt, so wie findest du das und findest du, das klingt gerecht und werden hier Menschen runtergemacht und oder abgewertet, wie werden sie abgewertet, was wird da gesagt, also er hat schon sehr früh und ich glaube, das können Kinder schon wirklich von klein auf, wir dürfen nicht denken, dass wir sie abschirmen müssen von diesen Andrew Tates dieser Welt. Ne? Also, dass wir irgendwie, oh, das hast du nicht mitbekommen, das hast du, ne, Augen zu. Und also, da ist, glaube ich, jetzt, da ich auch gerade medienpädagogisch studiere, fällt mir auch noch mehr auf, dass immer noch diese Vorstellung vorherrscht von, wir sehen fern und also die Kinder gucken auch fern und dann übernehmen sie, was sie sehen. Das stimmt nicht. Sie diskutieren mit dem, was sie sehen. Das ist die Wahrheit. Und wir Erwachsene können teilnehmen an dieser Diskussion. Also wir können mit denen diese Diskussion auch anleiten. Sie werden das auch mit sich selber auch noch weiter ausmachen und so. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir sie nicht fernhalten, dass sie nicht plötzlich mit 18 dann auf Andrew Tates stoßen und dann überhaupt nicht wissen, was mit diesen oder jenen Codes oder Symbolbildern und so gemeint ist und damit überhaupt nicht umgehen können. Das heißt, diese Medienkompetenz, die startet wirklich von Anfang an mit dem ersten Kinderbuch, dass wir wirklich zwischen den Zeilen lernen zu lesen. Genau, von daher keine Angst davor haben. Die Kinder haben schon aufgrund dessen, dass wir ja auch gewisse Werte vermitteln von Hause aus, ein ganz gutes so Wertesystem und können das dann auch lernen einzuordnen. Und zum Beispiel bei meinem Sohn, da staune ich jetzt auch. Also mit 9 war der auf der Klassenfahrt und die haben Sigma Boy. Irgendjemand hat Sigma Boy bei der Kinderdisco gewünscht. Und dann wurde es gespielt und seine ganze Klasse hat dann aufgehört zu tanzen. Und mein Sohn meinte, nur die Lehrenden haben so weiter getanzt. Die haben das gar nicht gecheckt, aber das ist doch voll sexistisch, das Lied, ne Mama, so. Und also die können mit 9 Jahren wirklich schon ganz, ganz toll die Dinge so erkennen. Und wir gucken auch manchmal Filme und zum Beispiel irgendwie Hobbit oder Herr der Ringe oder andere Sachen. Und er sagt, ja, die Stelle ist jetzt mal ein bisschen sexistisch. Und dann geht's weiter und dann kann man trotzdem noch den Film genießen. Mhm. Auch er kann diese Dinge einordnen und hat aber keine Angst davor, schreckt nicht zurück und macht den Film aus, sondern ordnet es ein, genießt den Rest weiter. Und das finde ich so eine gute, also für uns funktioniert diese entspannte Herangehensweise, aber auch, dass man, klar, in gewissen Momenten muss man dann auch eine Grenze setzen, ne? So, oder wenn es dann darum geht, dass Menschen nicht herabgewürdigt werden oder ihnen geholfen wird oder so. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, positive Bilder auch zu zeigen. Und da können wir auch anfangen mit, das fängt schon mit klein auf an, auch mit den Bilderbüchern, dass wir schauen, lesen wir eigentlich auch Geschichten von weiblichen Perspektiven vor? Lesen wir auch Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter oder, na, also wo halt einfach weibliche Figuren drin vorkommen? Oder denken wir bei der Auswahl, wird ihn nicht interessieren, weil oder Prinzessin Lilifee, warum sollte ihn das interessieren? Natürlich interessiert die das. Die interessiert alles. Gerade so ganz, ganz klein. Die sind offen, ganz weit offen und da können wir alles mit reingeben. Und Wir haben auch Momo rauf und runter gehört und hören es auch heute noch hin und wieder. Und ich merke auch da, mein Sohn hat keine Angst, wenn da irgendwie eine weibliche Hauptrolle, auch bei Filmen, die wir aussuchen, das wird einfach genauso geguckt und er identifiziert sich genauso mit der weiblichen Hauptrolle, wie wir Frauen uns immer auch mit der männlichen Hauptrolle identifizieren oder mit Bugs Bunny. Also ne, man identifiziert sich einfach mit dem Protagonisten, weil es am Ende um eine Gefühlsebene geht. Aber gleichzeitig kann ich auch empfehlen, Heartstopper zu gucken. Da ist die erste Staffel noch wunderbar zu gucken, ab 7 würde ich sagen oder so, 7, 8 oder 6 oder so. Da ist das, also Küssen das Weiteste, so, aber es ist auch ein bisschen Gewalt dabei, also vielleicht eher so ab Grundschulalter. Und dann die nächsten Staffeln, da geht es dann auch so in Richtung Sexualität, aber da geht, für die, die es nicht kennen, das ist letztendlich eine Geschichte von Nick und Charlie, zwei Jungen, die sich ineinander verlieben. Drumherum verlieben sich auch noch andere Paarkonstellationen. Aber was so das Schöne ist an der Serie, ist, dass es eben nicht diese Dramaturgie gibt von jemand sagt dem anderen nichts und dann fliegt es auf und dann geht man auseinander und dann wieder zusammen und bis man merkt, man muss einander vertrauensvoll die Wahrheit sagen oder so, sondern es geht darum, wie kann eine Liebe funktionieren in einer homophoben Welt. Und die sind ganz ehrlich miteinander und die sind ganz gefühlvoll miteinander. Und da ist so eine Vertrauensbasis und man ist fürsorglich und so. Und solche Beispiele finde ich auch total schön. Und ich habe das mit meinem Sohn geguckt und der hat auch grinsend dann so der Geschichte gefolgt und hat sich gefreut, dass diese Liebe dann irgendwie stattfand und so. Oder was ich auch für Klassen empfehlen kann, für Lehrende ist der Film Close, wo es um eine Jungenfreundschaft geht, die sexualisiert wird, weil die Jungen sehr körperlich miteinander sind. Und das ist sehr belastend und es ist auch am Ende ein Drama. Ja, also ganz verschiedene, oder wer mein Buch liest, wird vielleicht auch... Also da gibt es ganz viele Buchtipps noch, ne? Aber was mir jetzt auch gerade auffällt, ist, dass Sonora Jar, genau, sie hat How to Raise a Feminist Son geschrieben und sie beschreibt in ihrem Essaybuch, wie sie ihren Sohn quasi mit Hilfe von Filmen großgezogen hat. Und ich glaube, das ist sehr clever, weil eben ja diese mediale Begleitung, Da kommt man nicht um Symbole herum, da kommt man nicht drum herum zu entziffern, zu dechiffrieren, was bedeuten Wörter, was bedeuten verschiedene Bilder und so weiter, was bedeutet das für Menschen, für den Umgang mit Menschen, füreinander, für Macht, was bedeutet das für Abwertung und so weiter. Und genauso kann man Kinder mit Büchern begleiten oder andere Medien. Aber wir werten auch Film und TV gucken mit Kindern so ab, ne? Aber sie hat gesagt, sie hat das durchgezogen. Sie war ja Filmfan, Filmkritikerin auch. Und von Anfang an hat sie ihn mit als Kind schon ins Kino mitgenommen und mit Film großgezogen, bis er 18 war. Und dann irgendwie ins Studium gegangen ist, ausgezogen ist. Und ich glaube eben, dieses Heranziehen von Medien, auch Negativbeispielen, das ist, glaube ich, schon schlau.
Es ist ja auch die Frage, welche Sprache uns vertraut ist, ne, als Eltern. Mhm. Also wenn wir sagen, Filme oder Serien, das ist meine Sprache, das ist auch meine Art und Weise, Gefühle zu kommunizieren. Also da habe ich auch einen emotionalen Zugang.
Ja.
Warum sollte man diese Sprache nicht auch verwenden mit seinen Kindern? Ne?
Ja.
Also das ist genau. Einfach, das ist die Sprache, die ich dann auch beherrsche und die ich auch nutzen kann, um mich auszudrücken.
Absolut.
Es ist ja eine Sprache wie jede andere auch.
Genau.
Und dann zu sagen, ja, das ist aber Bildschirm.
Ja.
Das ist schlecht per se.
Ja.
Es ist einfach nur die Frage, wie man es einsetzt.
Genau. Sowohl als Mutter als auch als Vater schauen, wo habe ich da Bezugspunkte, wo kann ich anknüpfen mit meinem Sohn, was gefällt uns beiden.
Mhm.
Und das ist ja dann auch wieder dieses Thema auch Vorbild sein. Das können nämlich alle. Also das Vorbilder haben kein Geschlecht, auch wenn das immer und immer und wieder so gesagt wird, seit Jahrzehnten, männliche Vorbilder, alle können Vorbilder sein. Und es ist eine Frage, wie du sagst, der Sprache, dass man einfach einen Ansatzpunkt findet, miteinander Gedanken zu teilen und Dinge auseinanderzunehmen, zu analysieren, zu beurteilen, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen und ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Mhm.
Ist es denn nicht so, dass Jungs sich dennoch auch aufgrund der Sozialisation mehr an Männern orientieren und sie sich mehr als Vorbild nehmen? Gibt es dazu irgendwas? Oder würdest du sagen, das ist auch geschlechtsunabhängig?
Also letztendlich ist es geschlechtsunabhängig. Aber natürlich, wenn ich als Junge immer wieder höre, du brauchst ein männliches Vorbild und geh doch mal zum Papa und na, jetzt was hängst du denn schon wieder in der Küche ab? Du brauchst doch auch kein Gute-Nacht-Küsschen mehr. Guck mal, der Papa, der werkelt da gerade, mach doch mal mit dem und so. Da wirst du ja auch weggestoßen als Junge. Oder du hörst es auch in den Medien immer wieder, es braucht männliche Vorbilder, ich muss mir da jemanden suchen, ich wachse bei einer alleinerziehenden Mutter auf, wen habe ich hier eigentlich und so weiter. Ne? Aber das Interessante ist auch, wenn ich das schon erwähne, Alleinerziehende, dass ich habe mit vielen Männern gesprochen, die mit alleinerziehenden Müttern auch aufgewachsen sind, die haben eher gesagt, meine Mutter war mein Vorbild, so ganz klar. Und ich glaube, dass auch daran liegt, dass die alleinerziehenden Mütter alles geleistet haben, Arbeit, Haushalt, ne, also alle Rollen komplett ausgefüllt haben. Und irgendwo kann man dann auch andocken als Kind und findet das auch toll, was das Elternteil da macht. Aber ist es auch noch oft so, dass Jungen denken, sie müssten eben, also zum Beispiel in der Schule habe ich das gehört, dass die Jungen dann, wenn sie vom Lehrer zurechtgewiesen werden, dann eher aufhören und das Wort respektieren und dann auch kooperieren wollen, als wenn es eine Lehrerin ist. Und das hat sicherlich auch mit, also Kinder, das ist schon Fakt, auch Kinder spüren diese Machtungleichverteilung. Kinder streben nach einer Handlungsfähigkeit, nach einer Selbstermächtigung, Selbstbestimmung und die merken, okay, als Frau oder Weiblichkeit, da werde ich, also wird mir eher die Macht abhanden kommen. Und wenn ich männlich assoziierte Dinge tue, mache, sage, mich so verhalte, möglichst schnell ein Mann werde, dann werde ich auch respektiert und dann habe ich das Sagen. Also die merken das auch, Mädchen merken das auch und die versuchen das auch, aber die werden eher zurechtgewiesen. Wenn ein Junge bei einem Jungen gesagt wird, naja, aber guck doch mal, wie sauer der ist, hier gibt es wirklich ein Problem, wird bei einem Mädchen gesagt, naja, Zicke, hast du deine Tage oder so. Also da klappt das nicht so ganz mit dieser Selbstermächtigung oder Selbstempowerment. Von daher, ja, also das ist schon so, aber man kann, wenn man selber Elternteil ist, kann man schon früh anfangen, genau darüber auch zu sprechen mit dem Kind und auch selber einfach ein Vorbild werden. Also einfach wirklich zeigen, nee, ich kann ja auch genauso mit dir die Regale an die Wand bringen, ich kann aber auch kochen mit dir. Also da müssen gerade, also Väter und Mütter müssen sich verändern. Väter müssen auch weiblich assoziierte Kompetenzen erlernen, um ein modernes Vorbild zu sein. Und Mütter müssen männlich assoziierte Kompetenzen erlernen, um ein gutes Vorbild zu sein.
Du hast ja jetzt auch nochmal angesprochen, wie unterschiedlich ja die Kontexte auch sind. Ne? Also du hast jetzt gerade zum Beispiel alleinerziehende Mütter angesprochen. Und ich meine, es gibt ja so unterschiedliche Kontexte, Modelle, ob es jetzt Patchwork-Familie ist, Alleinerziehende, aber auch Lebensrealitäten, die vielleicht die sehr vielfältig sind, ob jetzt weniger Geld zur Verfügung steht, das soziale Umfeld und so weiter und so fort. Wie kann trotzdem dann eine feministische fürsorgliche Jungserziehung praktisch aussehen? Bei den unterschiedlichsten Lebensmodellen und unterschiedlichsten Lebensrealitäten, die es so gibt?
Ich denke manchmal, dass Geld sogar störend sein kann. Also, weil Familien mit viel Geld dazu tendieren, also der Trend geht ja dahin, die Care-Arbeit outzusourcen. Das heißt, dass keiner mehr Care-Arbeit macht, außer die Haushaltshilfe, die dann einmal die Woche kommt. Und da gibt es einfach nicht die Notwendigkeit, dass der Sohn mitputzt. Und wenn das Essen bestellt wird, dann gibt es nicht die Notwendigkeit, dass der Sohn dann mal für das Abendessen sorgt oder mit einkaufen geht oder was mit plant. Von daher glaube ich einfach, ich hatte da auch ein Streitgespräch mit einer Feministin aus meiner Bubble. Auch aus eigener Erfahrung, ich hatte Phasen mit sehr, sehr wenig Geld. Ich konnte mein Kind trotzdem feministisch erziehen oder vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Geld nicht immer hilfreich ist. Es geht letztendlich um einen Kerngedanken. Nämlich, ich konnte, egal wie viel Geld ich hatte, konnte ich mir immer Zeit nehmen für meinen Sohn und ihm zuhören. Und wenn es muss nicht den ganzen Tag sein. Es kann einfach die letzte halbe Stunde des Tages sein, wo man wirklich einmal durchgeht und sagt, wie ging es dir heute? Was hast du erlebt? Warum warst du dort traurig oder wütend? Wie fühlt sich das an? Also diese Emotionsarbeit und diese halbe Stunde, die hat man. Also die, und wenn man die an einem Tag nicht hat oder zwei, dann ist es auch nicht der Weltuntergang. Aber diese halbe Stunde, die kann man nicht kaufen, die kann man, ne, also da braucht man nicht das Geld dafür, sondern es geht wirklich um eine Aufmerksamkeit und da braucht man, dass man sich selbst mal sagt, ich höre mal auch auf Instagram auf zu scrollen und wende mich jetzt meinem Sohn zu, mein Kind zu. Und von daher würde ich sagen, es hat nicht so viel mit Privilegien an sich zu tun, wenn man das Verständnis, ich habe sogar manchmal das Gefühl, diejenigen, die wenig auch darüber gelesen haben oder so, also da gibt es auch einige, die einfach einen natürlichen Zugang dazu haben, so eine Verbindung aufzubauen zu ihrem Kind und zuzuhören und auch einfach sich zu sagen, mein Sohn muss nicht immer mit mir einer Meinung sein, sondern wir können ja auch diese Meinung nebeneinander stellen und es ist in Ordnung. Und da, glaube ich, muss man nicht unbedingt die wissenschaftlichen Abhandlungen zugelesen haben. Von daher ist es auch wieder kontextabhängig, ne? Aber im Kern würde ich immer sagen, es geht letztendlich darum, wir dürfen niemals vergessen, wofür wir das alles machen, beziehungsweise, dass der Feminismus, der feministische Gedanke niemals über der Beziehung steht. Also ich kann meinen Sohn nicht feministisch erziehen, wenn wir keine Bindung zueinander haben, wenn wir keine, unsere Beziehung nicht aufrechterhalten wird. Das heißt, der feministische Gedanke ist immer zweitrangig und die Beziehung ist immer erstrangig.
Du hast gerade schon auch, oder wir haben jetzt auch Klassismus angesprochen. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit Rassismus. Mhm. Wo würdest du sagen, oder kannst du dazu was sagen, wo verschränken sich auch verschiedene Formen von Diskriminierung? Also am Beispiel Rassismus, Klassismus und auch Männlichkeitsdruck. Und was könnte ein weißer Mehrheitskontext auch da besser machen, beziehungsweise auch mal da ein Augenmerk hinlegen?
Also ich bin keine Rassismus- oder Antirassismus-Expertin, aber letztendlich verschränkt es sich ja, also die ganzen Diskriminierungsformen, wenn man jetzt sich überlegt, woher, also wie es damals der Kolonialismus passiert, ne? Letztendlich ging es ja darum, dass weiße Männer alles versucht haben abzuwerten und illegitim zu machen, was kein weißer Mann war. Mhm. Also, dass man auch negativ Eigenschaften auf schwarze Menschen gelegt hat, auf Menschen mit Behinderungen, auf Frauen und so weiter. Alles, was nicht ein weißer Mann war, wurde quasi mit Negativeigenschaften besetzt. Von wegen, die sind besonders aggressiv oder in Anführungsstrichen wild oder inkompetent, faul, verrückt. Das sind so diese normalen Narrative, die eben ja da verstreut wurden. Und von daher führen all diese Diskriminierungsformen ja, also werden vereint in dieser Vorstellung, dass der weiße Cis-Hetero-Mann letztendlich das die Norm ist, also das Normale vom Menschen, das Kompetente, das Intelligente, das Ideal so. Und ich glaube, also was halt Familien da und auch weiße Menschen unbedingt machen müssen, ist, dass sie immer wieder diese Codes, also wo das überall in der Gesellschaft vorkommt, dass sie immer wieder ihre Kinder auch daran gewöhnen, dass das Auge das sieht. Also dass da die Alarmglocken angehen, wie wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, dass meinem Sohn zum Beispiel der Sexismus auffällt, sollte auch auffallen, wenn man in einem Film nur weiße Menschen sieht oder wenn man in einem Film schwarze Menschen nur in ganz bestimmten untergeordneten Rollen sieht, dann sollte das auffallen und dann sollte man so darüber sprechen und sagen, stopp mal, siehst du das eigentlich? Das ist komisch, ne? dass die Rollenverteilung so ist. Und ja, also ich meine, da gibt es so, das weißt du ja selber, Sarah, ne? Da gibt es so viele Ansatzpunkte. Aber ich denke, dass man immer wieder versuchen sollte, im Alltag sich den Raum zu geben, so die Dinge, die man bemerkt, dann auch einmal durchzusprechen und versuchen, das zu behindern, zu verhindern, ja.
Ich musste gerade nochmal auch daran denken, bei der Verschränkung von Rassismus und Männlichkeitsdruck beziehungsweise auch Männlichkeitsbildern, dass bei POC-Jungs ist es ja in der Entwicklung gerade so, dass sie in weißen Mehrheitsgesellschaften bis zu einem gewissen Alter als total süß wahrgenommen werden.
Mhm.
Und wird ihnen auch ungefragt in die Haare gefasst oder so. Und sie sind süße kleine Jungs. Und dann kippt es so im Alter von 13, 14, dass sie als bedrohlich wahrgenommen werden. Das finde ich gerade nochmal, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle auch zu ergänzen, auch für unsere HörerInnen, weil das ist etwas, was viele Menschen, viele weiße Menschen vor allem auch nicht so richtig wahrnehmen, was da eigentlich passiert. Also dass POC-Jungs im Alter von ungefähr 13 da noch was durchlaufen, was weiße Jungs zum Beispiel in einer weißen Mehrheitsgesellschaft nicht noch durchlaufen. Also Pubertät ist sowieso schon anstrengend für alle und herausfordernd und so weiter. Also für Mädchen wie für Jungs und so viel verändert sich. Man sucht seine Rolle und so weiter und auch körperlich. Und gleichzeitig kommt bei POC-Jungs was noch hinzu, was sie, wenn sie darin gar nicht begleitet werden, auch zu einer Irritation und Überforderung führt, weil sie gar nicht wissen, warum werde ich plötzlich so anders wahrgenommen?
Ja.
Warum? Und das auch in der Öffentlichkeit vor allem.
Ja.
Ne? Und das finde ich ist nochmal was, wo ich so gerade, wenn ich so an die Verschränkung von Rassismus und von Männlichkeitsbildern und so denke, was ich auch bei POC-Jungs beobachte, was ich so tragisch und traurig an vielen Stellen einfach finde.
Ja, ich denke auch nämlich gerade, wenn man einen Jugendlichen so draußen rumlaufen sieht, dann ist es ein Jugendlicher. Wenn es eine Gruppe ist, dann kann es schon bedrohlicher wirken, aber bei BPOC-Jugendlichen, da reicht es, allein unterwegs zu sein und da wird schon so gemutmaßt, was hat er wohl vor. Ja, und das finde ich auch immer generell ein interessantes Thema, ist jetzt nicht so in Bezug auf Rassismus, aber ich habe so Statistiken gesehen, dass viele, also Jugendliche, also sterben vor allem junge Männer in sehr jungen Jahren, also eher als Mädchen, und zwar draußen aufgrund von Konflikten. Und da denke ich mir nämlich auch, da finde ich die Instagram-Bubble zum Beispiel auch so ein bisschen einseitig. Da gab es so eine Phase, wo Männer sich immer gefilmt haben und gesagt haben, ich sehe gerade, sie läuft vor mir, jetzt hat sie sich einmal umgedreht, ich glaube, ich habe Angst, sie hat Angst, ich bleibe mal lieber, ich bin jetzt hier mitten im Park und wir sind beide so allein, ich bleibe jetzt hier mal lieber im Park stehen und lass sie so weit laufen, dass sie sich sicher fühlt und sie mich nicht mehr sieht und dann laufe ich weiter. Und dann denke ich mir, das missachtet aber, dass nicht nur Frauen die Gefahr haben, vergewaltigt zu werden, wobei das eigentlich eher in eigenen Familie oder in engem Umfeld passiert. Ne? Und missachtet, dass so viele Jungen draußen aufgrund von Konflikten sterben. Und als Junge oder als Mann dachte ich mir dann, hätte ich voll Schiss allein im Park. Warum sollte ich allein im Park stehen bleiben, wo dann irgendwie mir noch ein anderer Mann begegnet, der irgendwie sich bedroht fühlt aufgrund meiner Anwesenheit, dann irgendwie ne, noch einen Konflikt schürt und dann muss ich wegrennen. Also dann denke ich mir, das ist so ein bisschen einseitig gewesen, dieser Trend. Und das verkennt, dass Männer auch Angst haben. Die wollen auch nicht alleine irgendwo nachts im Park stehen und irgendwas riskieren. Ich meine, die haben sicherlich nicht die gleiche Angst wie Frauen, aber da frage ich mich dann auch manchmal, was ist auch da ansozialisiert? Denn die Gefahr ist eigentlich auch für beide da.
Und wessen Angst ist mehr wert, so ungefähr?
Genau, was eigentlich falsch ist. Man sollte zusammenhalten. Logik ist, ne?
Genau.
Und nicht immer wieder nur diese einseitige Erzählung, die Frau könnte mein Opfer sein. Junge, also die Statistik zeigt, du kannst auch Opfer sein, also gerade auch im Park. Und spürt mal jetzt auch langsam eure eigene Angst und sprecht vielleicht darüber auch. Ja? So.
Ich könnte noch so ewig so weitermachen. Aber Jungs von heute, Männer von morgen ist ein Bestseller. Du hast bestimmt sehr viele Rückmeldungen auch bekommen auf deinen Lesungen von LeserInnen, von Eltern, von Lehrkräften und so weiter. Was würdest du sagen, welche Rückmeldung hat dich zuletzt umgehauen und warum? Oder welche hat dich besonders bewegt?
Ja, mich berühren zwei Arten von Rückmeldungen sehr. Einerseits von Männern, die sagen, oh, das Buch hat richtig sich bei mir gesetzt und hat mich nochmal zurückgeworfen in meine eigene Kindheit und wie ich eigentlich erzogen wurde von meinen Eltern. Und da haben die nochmal ganz viel drüber nachgedacht. Das hat viel mit denen gemacht. Und das andere sind Mütter, die sagen, oh mein Gott, ich habe mich nie als Vorbild für meinen eigenen Sohn gesehen, weil es wurde ja immer nur von männlichen Vorbildern gesprochen. Und damit ist jetzt Schluss. Ich sehe mich jetzt auch als Vorbild für meinen Sohn. Und das finde ich immer sehr schön.
Voll schön. Wenn du jetzt in 10 Jahren deinen Sohn oder unsere Söhne fragen würdest, wie reden Erwachsene heute mit euch? Was sollten sie antworten?
Naja, was sie wollen. Also in 10 Jahren sind die ja auch groß, ne? Sind ja selber erwachsen. Aber
oder
ich hoffe,
sagen wir fragen nee, eher so gesamtgesellschaftlich. Ne? Unsere Söhne ist jetzt ja, das falsche Beispiel,
also
die falsche Formulierung
wenn die
gewesen. Wenn du Söhne in 10 Jahren fragst, wie reden Erwachsene mit euch? Was würdest du dir wünschen?
Na, dass sie sagen, ja, auf Augenhöhe, dass sie sagen, ich kann Erwachsenen, also den Erwachsenen, die ich so in meinem Umfeld mag, denen kann ich alles anvertrauen. Also ich habe Erwachsene in meinem Leben, die hören mir zu, die wissen, wie es mir geht und mit denen kann ich über alle Probleme sprechen. Da gehe ich hin, wenn ich Hilfe brauche. Und genauso zu meinen Freunden, das hoffe ich, dass sie sagen.
Ja. Wir sind leider am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wie gesagt, ich hätte noch ewig weitermachen können jetzt. Wer mehr von dir hören bzw. erfahren möchte, dem legen wir natürlich dein Buch sehr ans Herz.
Das verlinken wir auch.
Verlinken wir in
genauso wie, was du gerade erwähnt hast, auch die Serie Heartstopper, die verlinken wir, den Film Close, den verlinken wir, den ich auch total schön finde.
Und noch ein Billy Elliot, I Will Dance, über einen jungen Balletttänzer.
Das verlinken wir auch.
Das hat mich damals auch sehr bewegt, als ich den gesehen habe. aber wir stellen eine Frage immer zum Schluss unseres Podcasts und zwar allen unseren GästInnen, ob sie jetzt etwas mit Kirche zu tun haben oder nicht, weil du als Autorin, als Journalistin, als Person, die auch Gesellschaft beobachtet und untersucht, hast da vielleicht trotzdem auch was zu sagen. Und wie wäre dein Traum von Kirche?
Bunt, offen, lustig, laut, aber auch so ein Ort von Geborgenheit. Ich bin ja nicht in der Kirche, ne? Aber ich finde, so Kirche hat ein ganz tolles Potenzial, so Gemeinschaften zu pflegen. Und da geht, glaube ich, auch unsere Zukunft in den nächsten Jahren wieder mehr hin. Die Leute haben keine Lust mehr, durch KI-Bilder auf Instagram zu scrollen. Die wollen echte Menschen. Und ich glaube, da hat Kirche auch ein ganz großes Potenzial, zu sagen, hier kommen, wir sehen, also wir können einander anfassen, wir sind echt so. Und in Bezug auf das Thema, dass Kirche auch ein Ort ist, wo Jungen eine moderne Art von Orientierung finden können. Und ich habe auch in meinen Recherchen fürs Buch, das habe ich nicht mit reingenommen, aber so in der Resilienzforschung gelesen, dass Kirche oder Glaube schon auch was mit Resilienz zu tun haben hat. Und ich glaube, das hat vielleicht auch, also hat sicherlich mehrere Faktoren, aber eine Männlichkeitsnorm verweist ja immer wieder auf die Selbstständigkeit. Du musst deine Krisen und deine Probleme selber lösen. Und bei Kirche, da beobachte ich auch immer wieder, da sind junge Menschen, auch jungen Männer, die helfen dann, die organisieren vielleicht irgendwelche Basare mit oder Essensausgaben und so weiter. Ich meine, das ist alles ganz gelebtes Learning dahingehend, dass nicht alle Menschen immer alles selber lösen müssen, dass sie nicht, dass sie auch Hilfe annehmen dürfen und brauchen auch und einander zu helfen und so persönlich begegnen. Ich glaube, dass das bricht ganz toll die Männlichkeitsnormen auf und macht Jungen ja auch resilienter, wenn sie verstehen, ah, hier ist ein Ort, da kann ich auch nach Hilfe fragen. Und nach Hilfe fragen ist überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, es macht mich resilienter. Das ist so die Basis von Resilienz auch. Und von daher, wenn Kirche da auch noch weiter Beiträge leistet, dann kann das nur gut sein.
Ja. Anne, vielen lieben Dank. Das war ein schönes Schlusswort und auch nochmal hoffnungsvoll auch für die Kirche. Also viele unserer HörerInnen sind ja auch in kirchlichen Kontexten irgendwo unterwegs und das ist auch nochmal, das tut gut zu hören, auch so ein Blick von außen, wo ist das Potenzial, was kann man tun und das gibst du in deinem Buch auch mit, wo ist Potenzial, was zu tun, wo sind wir handlungsfähig und das habe ich jetzt auch aus diesem Gespräch mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du hier bei uns zu Gast warst. Immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Man kann dir auch auf Instagram folgen. Du nimmst die Leute da echt auch in deinen Stories und Posts auch mit in Prozesse. Das ist auch einfach total schön. Verlinken wir auch nochmal. Vielen, vielen Dank.
Danke euch. War ein sehr schönes Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.